Deutschlandfunk Nova. Update mit Paulus Müller.
Wenn wir auf die Nachrichtenseiten schauen, die Nachrichtensendungen im Fernsehen, dann gibt es gerade vor allen Dingen ein Thema, natürlich der Konflikt mit Russland um die Ukraine. Und dann sehen wir vor allen Dingen Politiker und Politikerinnen, die sich gegenseitig Vorwürfe machen, die drohen, die Sanktionen ankündigen. Vielleicht noch Bilder von Panzern oder so. Dabei geht es in so einem Konflikt ja um Menschen vor Ort, die um ihr Leben fürchten, die leiden. Wie geht es den Menschen in der Ukraine, fragen wir. Was macht es mit ihnen? Und wir hören auch mal nach, wie wird dieser Konflikt in Russland gesehen bei den Menschen dort? Außerdem, jede Menge Sanktionen wurden gestern angekündigt.
We're implementing full blocking sanctions on two large Russian financial institutions. We're implementing comprehensive sanctions on Russian sovereign debt. That means we've cut off Russia's government from Western financing.
Russland vom internationalen Finanzmarkt abschneiden ist das Ziel, sagt US-Präsident Joe Biden. Was bringt das? Was bringen solche Sanktionen? Wir fragen nach. Das Update am 23. Februar 2022. Tag.
Deutschlandfunk Nova.
Russland und die Ukraine, die beiden Länder, die bestimmen gerade die Schlagzeilen. Aber die beiden Länder kommen auch in der Familie von WDR-Journalist Wassily Golot zusammen. Seine Mutter stammt aus Russland, sein Vater ist Ukrainer. Und Wassily berichtet gerade ausführlich über den Konflikt, spricht dazu natürlich auch mit den Menschen in der Ukraine und in Russland, mit denen er verbunden ist. Schönen guten Abend.
Hi, guten Abend.
Die Ukraine hat heute den Ausnahmezustand für das ganze Land ausgerufen. In den Separatistengebieten wird so viel geschossen wie seit lange nicht mehr. Was bekommst du gerade mit von den Menschen, mit denen du in der Ukraine Kontakt hast?
Ich bekomme ein extrem schlechtes Bauchgefühl von sehr, sehr vielen Menschen mit. Auch von denen, mit denen ich vor einer Woche noch gesprochen habe, die im Osten der Ukraine leben, die seit 8 Jahren diesen Krieg auch schon kennen, die diese Schüsse kennen, die an diese Situation gewöhnt sind, so wie man sich eben daran gewöhnen kann, mit einem Krieg zu leben. Und sie alle sagen jetzt, wir wissen nicht, wie weit Putin geht. Diese Rede am Montag, die hat uns schon Angst gemacht, weil sie sein Weltbild so richtig offengelegt hat. Das, was für viele Ukrainerinnen und Ukrainer eigentlich schon lange kein Geheimnis war. Putin akzeptiert die Ukraine nicht als souveränen, als unabhängigen Staat. Und das macht den Menschen natürlich insofern Angst, weil sie nicht wissen, wie weit wird er gehen. Er hat diese Gebiete, diese selbsternannten Volksrepubliken jetzt als unabhängig anerkannt. Er hat militärische Unterstützung angekündigt. Und die Frage wird eben sein, wird er diese Separatisten dabei unterstützen, noch mehr Gebiet zu erkämpfen. Das ist die große Angst der Menschen in der Ukraine und die Angst, mit der sie jetzt jeden Abend schlafen gehen und mit der sie sehr, sehr schlecht schlafen.
Jetzt blicken wir mal auf Russland. Da hast du ja auch Verbindungen hin. Mhm. Was hörst du da, wenn Putin sowas sagt, ne, in seiner Rede? Stehen da die Menschen geschlossen hinter ihm? Wie kriegst du das mit?
Es gibt eine ganz aktuelle Umfrage, die zeigt, dass etwa 70% der Russinnen und Russen das, was Putin gemacht hat, unterstützen. Wichtig ist aber zu verstehen, warum das der Fall ist. Die Realität in Russland ist, dass der Staat fast alle Medien kontrolliert, dass der Staat kontrolliert, welche Informationen die Menschen bekommen. Und diese Propagandakanäle zeigen den Menschen, dass Putin derjenige ist, der Frieden stiftet, der einen möglichen Krieg abwendet, weil die Bedrohung durch die NATO käme, weil die Bedrohung durch den Westen käme und durch die Ukraine, durch ein Land, das nach Meinung Putins keine richtige Regierung hat. Also er hat in seiner Rede ja dieses Land maximal schlecht geredet und das passiert schon seit Jahren. Und das hat natürlich auch Einfluss auf die Menschen in Russland, die sich denken, okay, wenn es so schlimm steht um dieses Land, dann müssen wir da helfen, weil das ist ja ein Land, das eigentlich ein befreundetes Land ist. Und das ist so ein bisschen das Perverse, anders kann ich es nicht ausdrücken, wenn du mit jemandem sprichst, der in Russland ist, und ich meine damit vor allem die ältere Generation, die wirklich dieses Fernsehen konsumiert, dann musst du erstmal denen erklären, was die eigentliche Faktenlage ist, weil sie in einer ganz anderen, in einer parallelen Realität leben. Und bei den jüngeren Leuten, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, die sind halt mehr im Netz unterwegs, mehr social unterwegs, informieren sich auch über alternative Quellen und die sagen natürlich, boah, wir finden das alles nicht cool. Wir würden gerne schon eher näher dran an Europa sein und eher irgendwie friedlich zusammenleben und nicht irgendwie so eine aufgeheizte Kriegsstimmung kreieren und finden das nicht gut, was der Präsident macht.
Nun gibt es ja Reaktionen aus dem Westen. Sanktionen werden verhängt, die Russland wirtschaftlich treffen sollen. Das heißt, die werden im Zweifel ja auch die Menschen in Russland zu spüren bekommen. Da ist ja auch das Kalkül so ein bisschen, ne, dass das Putin dann im Land schwächen könnte, wenn da insgesamt es dem Land nicht so gut geht. Glaubst du, so eine Rechnung kann aufgehen?
Genau, und auch das ist eben das große Problem und ein Missverstehen vielleicht auch der russischen Mentalität und auch der russischen Realität, was die Staatspropaganda über die verschiedenen Kanäle angeht. Putin hat das ja insofern abgefedert in seiner Rede, indem er sagte, der Westen will uns klein machen, er wird so oder so Sanktionen gegen uns verhängen, egal was wir machen, aber dieser Schritt ist wichtig und wir sind ein starkes Land, wir müssen zusammenstehen. Also das, was er seit Jahren eigentlich schon immer wieder sagt, hat er wiederholt. Ihm selber geht es gut, er führt ein gutes Leben. Die Oligarchen um ihn herum führen ein gutes Leben, sind mehr als abgesichert. Und seine Politik der letzten Jahre zeigt aber auch, dass ihm seine Bevölkerung relativ egal ist. Er weiß, dass die Menschen bereit sind, aus diesem Patriotismus heraus zu leiden. Und das nutzt er relativ gnadenlos aus.
Wie kriegst du das gespiegelt, vor allen Dingen auch aus der Ukraine? Gibt es da irgendwie noch Hoffnung, dass da diplomatisch jetzt noch was passieren kann?
Na klar, also die Hoffnung ist total groß. Ich habe heute mit einem jungen Unternehmer telefoniert in Kharkiv, der sagte mir, naja, wenn jetzt die Reservisten eingezogen werden, was mache ich dann mit meinem Unternehmen? Also wie mache ich das dann weiter? Das hat ja auch wirtschaftliche Folgen für das ganze Land. So ein Krieg würde viele Tote bedeuten. Also das sind Szenen, das sind Dinge, die Menschen sich nicht ausmalen wollen. Und natürlich hoffen alle darauf, dass dieser Krieg, dieser große Krieg in irgendeiner Form abgewendet werden kann, dass Putin zur Vernunft gebracht werden kann. Das sind die Sätze, die ich aus der Ukraine höre. Und das ist die große Hoffnung aller Menschen, auch der Menschen in Russland. Denn das ist wichtig zu betonen, aus der Zivilgesellschaft heraus will niemand einen Krieg, niemand will ein noch größeres Blut vergießen.
Vassili, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir verbrauchen viel Gas in Deutschland. Heizung, Fernwärme, Gaskraftwerke produzieren Strom und. Natürlich wird jetzt morgen nicht bei uns die Heizung ausfallen oder so, aber trotzdem, gerade ist ja die Frage wichtig, wie abhängig sind wir von Gas, das aus Russland kommt? Auch weil klar ist, dass die Pipeline Nord Stream 2 vorerst kein Gas aus Russland nach Deutschland bringen wird und weil der Konflikt mit Russland ja weiter eskaliert. Sprechen wir jetzt drüber mit Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion. Werner, wie sehr brauchen wir in Deutschland Gas aus Russland?
Wir sind ziemlich abhängig. 55% der Gasimporte kommen aus Russland. Das bedeutet vor allen Dingen, sie kommen über Pipelines. Das heißt, man kann die auch nicht irgendwo anders hin verlegen. Wir können da nur Gas aus Russland kriegen oder eben gar kein Gas. Und das macht uns eben am Ende des Tages extrem abhängig.
Heißt ja auch, dass Russland den Gashahn komplett zudrehen könnte. Hätten wir denn in so einem Fall noch genug Reserven, um durch den Winter, den Frühling zu kommen?
Ja, erstmal ja, sagen die meisten Analysten. Unser bester Verbündeter ist dabei der relativ milde Winter. Wir haben in der Tat in diesem Februar deutlich weniger Gas verbraucht als im Vorjahreszeitraum. Das bedeutet dann so vielleicht ein Drittel dessen, was wir letztes Jahr verbraucht haben, verbrauchen wir in diesem Jahr. Das schont die Bestände. Wir haben nur noch etwa unter 30% in den Gaslagern an Füllstand und wir haben nur beschränkte Möglichkeiten, das auszugleichen. Aber das ist für diesen Winter zumindest erstmal wahrscheinlich ausreichend.
Kann denn dann, wenn die Reserven doch zu Neige gehen sollten, noch Gas woanders herkommen?
Ja, also zuerst mal liefert Russland noch. Das muss man sehr deutlich sagen. Russland hat auch in den vergangenen Jahrzehnten in allen Krisen seine vertraglichen Verpflichtungen, die sind oft sehr langfristig, erfüllt. Das heißt, das Gas kommt noch über die Leitungen, die ja bestehen. Das ist das eine. Das zweite ist, wir hätten tatsächlich andere Möglichkeiten. Zum einen sind wir im europäischen Verbund. Da speisen die Norweger und die Niederländer auch Gas ein. Wir können vielleicht aus Nordafrika, aus Pipelines noch etwas mehr kriegen, als wir derzeit kriegen. Und es sind jetzt schon Flüssiggastanker nach Europa unterwegs, die ursprünglich nach Asien fahren sollten, aus den USA. In Deutschland gibt es zwar kein Terminal, wo die abladen können, aber europaweit 2 Dutzend. Und das hilft uns dann auch. Aber in Summe wäre das immer noch nicht ausreichend, um die Lieferung aus Russland völlig zu decken, wenn die Russen tatsächlich die Lieferung komplett einstellen.
Jetzt sind ja gerade, Werner, die Gaspreise sehr, sehr hoch. Gas ist wahnsinnig teuer. Diese ganze komplizierte Gemengelage da, führt die dazu, dass die Preise dann nochmal hochgehen werden?
Also an den Spotmärkten sowieso, der Ölpreis ist ja auch mit in die Höhe gegangen, sehr deutlich. Also da ist das bereits der Fall. Die Kunden sind noch ein bisschen geschützt dadurch, dass ganz einfach diese langfristigen Lieferverträge da sind. Die wirken da preisdämpfend an dieser Stelle. Aber wenn jetzt eben nennenswert Gas über Tanker, Flüssiggas importiert werden müsste, das muss direkt bezahlt werden zu Marktpreisen. Das treibt dann die Preise sehr schnell in deutliche Höhen.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagt immer wieder, wir müssen uns unabhängiger machen vom russischen Gas und sagt, da zum Beispiel können die erneuerbaren Energien eine gute Rolle bei spielen. Nun geht das ja nicht alles von heute auf morgen. Wie lange wären wir denn, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen uns unabhängig machen, noch auf russisches Gas angewiesen?
Also sicher einige Jahre, wenn nicht Minimum ein Jahrzehnt. Wir müssten schon sehr lange suchen und sehr stark in andere Wege investieren, um das schneller zu schaffen. Zum einen, weil tatsächlich die Erneuerbaren ja erstmal aufgebaut werden müssen. Wir wissen, dass das gar nicht einfach ist. Und zum anderen, weil die Alternative zu Gas langfristig eigentlich nur grünes Gas oder grüner Wasserstoff sein kann. Bedeutet, durch erneuerbare Energien hergestellte flüssige oder gasförmige Energieträger. Und die werden wir vielleicht nicht mehr aus Russland beziehen. Russland ist da sehr weit hinten dran, sondern eher aus Arabien, aus Nordafrika, aus den USA und Südamerika. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man solche Verfahren aufbaut. Und wir könnten das natürlich selbst mit Elektrolyseuren, die Überschussstrom aus Norddeutschland verarbeiten. Wir haben Wege, aber es dauert Jahre, bis wir die so weit entwickelt haben. Wir werden eine Weile russisches Gas brauchen.
Wie abhängig sind wir von russischem Gas? Werner Eckhardt war das aus der SWR Umweltredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir schauen auf den Konflikt rund um die Ukraine und die Eskalation durch Russland. Josep Borrell, der Außenbeauftragte der EU, hat gestern erklärt, auf welche Sanktionen man sich in der EU geeinigt hat.
We reached an agreement, unanimous agreement, to adopt a package of sanctions.
Unser einstimmig angenommenes Sanktionspaket wird Russland sehr wehtun. Wir haben beschlossen, dass die 351 Duma-Abgeordneten, die für diese Verletzung des Völkerrechts und der ukrainischen Souveränität gestimmt haben, auf unsere Sanktionsliste gesetzt werden. Darauf stehen auch 27 weitere Personen und Firmen, die die ukrainische territoriale Integrität und Unabhängigkeit untergraben oder bedrohen.
Das heißt auch, Russland soll nur noch eingeschränkt Zugang zum internationalen Zahlungs- und Finanzsystem haben. Auch die USA haben solche Sanktionen beschlossen. Frage ist aber, ist sowas wirksam? Und wenn ja, was sollen diese Sanktionen bewirken? Spreche ich jetzt drüber mit Caroline Fehl von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Guten Abend.
Hallo.
Was können solche Sanktionen bringen, Frau Fehl?
Ja, was die Sanktionen sicherlich bringen werden, da hat Josep Borrell ganz recht, ist, dass sie Russland ökonomisch wehtun werden. Und zwar nicht nur einzelnen Individuen, sondern auch, zumal wenn die USA, wie schon angekündigt, zu noch weiterreichenden Sanktionen dann greifen sollten, also noch mehr Isolation vom internationalen Finanzsystem, dann auch der russischen Wirtschaft insgesamt. Das hat zum einen erstmal die Wirkung, dass man damit ein klares Signal sendet, dass eine krasse Völkerrechtsverletzung nicht folgenlos bleiben kann und dem Verursacher wehtut. Also ein Symbol der Verurteilung, eine normative Stellungnahme, wenn Sie so wollen. Und die andere Frage ist natürlich, ob man damit dann auch eine Verhaltensänderung seitens Russlands bewirken kann.
Ja, das ist ja die Frage, ne? Also denkt man da wirklich, dass dann Russlands Präsident Wladimir Putin sagt, okay, hey, sorry, ich nehme den Einmarschbefehl für meine Truppen in die Ukraine bzw. in die Separatistengebiete zurück. Ist sowas realistisch?
Also ich halte es für nicht realistisch, generell, dass man eine so kurzfristige Wirkung mit Sanktionen erzielen kann. Es ist aber durchaus, denke ich, die westliche Kalkulation zu sagen, wir haben jetzt ein gestaffeltes Paket von Sanktionen, die wir graduell verhängen, je nachdem, wie weit sich Russland in die Ukraine hineinbewegt. Und die Hoffnung ist in der Tat, in dieser Strategie verbunden wird, dass man zumindest Putin von einem weitreichenden Einmarsch bis hin nach Kiew, also von einem umfassenden offenen Krieg gegen die Ukraine, noch abschrecken kann.
Sie haben die verschiedenen Eskalationsstufen angesprochen, Frau Fehl, die da möglich sein könnten. Wie sehen denn solche Eskalationsstufen bei Sanktionen im besten Falle aus?
Ja, also man hat jetzt seitens der EU und der USA angefangen mit Sanktionen gegen einzelne Unternehmen oder auch im Fall der USA gegen eine einzelne führende russische Bank. Und das kann natürlich weiter ausgedehnt werden. Und im extremen Fall würde dann Russland auch noch von Zahlungsmechanismus SWIFT ganz ausgeschlossen, was im Extremfall bis hin zu einem Finanzkollaps, Kollaps des russischen Aktienmarkts, Megainflation und so weiter führen könnte. Dann gäbe es natürlich noch die Möglichkeit von Sanktionen gegen den russischen Energiesektor, die für Russland sehr schmerzhaft wären, aber natürlich auch für uns.
Wenn jetzt solche Sanktionen beschlossen werden, wie lange dauert es eigentlich, bis die wirklich ihre Wirkung entfalten können? Also da sind ja auch Mechanismen dahinter, die erstmal in Gang gebracht werden müssen, oder?
Ich bin jetzt kein Bankenexperte, der Ihnen das so auf den Tag genau beantworten kann, aber man kann sagen, Russland hat sich natürlich auf diese Sanktionen vorbereitet und beispielsweise große Währungsreserven gebildet, hat auch schon versucht, möglichen Lieferausfällen aus dem Westen oder auch möglichen Kürzungen in der Abnahme seiner Energielieferungen vorzubeugen, indem es zum Beispiel den Schulterschluss mit China sucht. Insofern wird die Wirkung sicherlich nicht unmittelbar sich entfalten. Und fraglich ist natürlich insbesondere, wann sich eine politische Wirkung entfalten kann. Denn wenn dieses unmittelbare Abschrecken nicht funktioniert, was ich glaube, dann hat man eigentlich nur noch die Chance, dass man langfristig durch die Sanktionen die russische Wirtschaft so sehr schwächt, bis dann, das wäre die Hoffnung, auf Deutsch gesagt, die Leute irgendwann die Nase voll haben von Putins Politik, die ihnen ihr eigenes Konto entwertet. Aber ob das passiert, ja, das ist natürlich sehr spekulativ im Moment.
Was können Sanktionen bewirken im Konflikt um die Ukraine? Caroline Fehl war das von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das US-Fußballteam der Frauen ist das erfolgreichste der Welt. Viermal sind sie bisher Weltmeisterinnen geworden. Und jetzt haben sie einen weiteren wichtigen Sieg errungen. Die amerikanischen Fußballfrauen haben erkämpft, dass sie bei Turnieren so hohe Prämien bekommen wie die Männer.
It's a Herculean task to win a World Cup. This felt just as Herculean or probably bigger in so many ways.
Die US-Star-Fußballerin Megan Rapinoe sagt, es ist eine Herkulesaufgabe, eine Weltmeisterschaft zu holen. Dieser Kampf hier war noch härter. Marina Schweizer aus dem Deutschlandfunk Sport ist bei mir. Marina, lass uns mal auf diesen Kampf schauen. Warum war denn der so hart?
Ja, hat einfach jetzt mal 3 Jahre lang gedauert, kann man sagen. Also in den USA gibt es die Diskussion ja schon seit vielen, vielen Jahren, eben weil gerade Frauenfußball da so erfolgreich ist und eine so breite, ja sogar breitere Basis hat bei Kindern und Jugendlichen als bei Männern. Und vor 3 Jahren haben die Fußballerinnen in den USA dann eine Sammelklage gegen den US-Verband eingereicht, wegen Diskriminierung. Und damit wollten sie sich die Prämien erkämpfen, die sie bekommen hätten, wenn sie nach dem Tarif der Männer bezahlt worden wären. Also da gibt es Tarifverträge nochmal in den USA. Das ist so ein bisschen anders als in Deutschland. Da ist das Verhältnis zum Verband einfach ein anderes. Das wären zusammen 67 Millionen US-Dollar gewesen. Das hat sich dann ewig hingezogen, weil sie erst vor Gericht gescheitert sind und dann sind sie in Berufung gegangen und jetzt eben 3 Jahre später gibt es die Einigung mit dem Vergleich. Der muss jetzt noch unterschrieben und von einem Gericht abgesegnet werden, aber das gilt als Formsache.
Wir haben es jetzt schon angesprochen, die Fußballfrauen in den USA sind wahnsinnig viel erfolgreicher als die männlichen Kollegen. Da fällt mir überhaupt keine Begründung ein, wie man sagen könnte, ey, die Männer kriegen mehr. Was war denn da die Begründung immer?
Ja, also die mächtigen Menschen bei US Soccer, die haben zum Beispiel gesagt, das liegt am Fußballweltverband FIFA, dass der so unterschiedlich hohe Prämien an die Verbände bei den unterschiedlichen WMs zahlt. Und das ist in der Tat so. Also die FIFA, die vergibt einfach einen unglaublich viel größeren Batzen an die Verbände erstmal. Also ja nicht an die Spielerinnen oder Spieler, also jetzt in dem Fall bei den Spielern den großen Batzen. Und der Verband hat dann angeboten, also der US-Verband, dass die Frauen ja in den Spielen, wie die Männer bezahlt werden könnten, die er selbst verantwortet, also nicht bei der WM, aber bei Pokalspielen zum Beispiel. Und das haben die Spielerinnen aber abgelehnt, weil sie eben auch bei Weltmeisterschaften und anderen Turnieren die gleiche Vergütung haben wollten. Ich würde mal sagen, da ging es schon auch um ja, mehr als ein Signal. Man muss nämlich dazu sagen, es ist so, dass der Nationale Fußballverband jedes Landes entscheidet, wie viel FIFA-Geld er an Spielerinnen und Spieler weitergibt. Und da kann man schon zumindest eine gewisse Verantwortung bei einem nationalen Fußballverband sehen, dass er das ohne Diskriminierung macht.
Du hast gerade schon gesagt, da waren Millionensummen im Gespräch. Wie viel bringt denn jetzt diese Entscheidung dem US-Fußballteam der Frauen?
Also 22 Millionen US-Dollar bekommen die Spielerinnen, so steht es in dem Vergleich. Und weitere 2 Millionen US-Dollar fließen in einen Fonds, der Frauen- und Mädchenfußball fördern soll, so langfristig. Und die Einnahmen von Frauen und Männern werden eben angeglichen, jetzt auch inklusive solcher Turniere wie WMs. Und ja, das war eben eins der großen Ziele. Und die Spielerinnen haben für den Vergleich zugestimmt, dass sie jetzt eben auf alle anderen Ansprüche laut der Klage 2019, die sie da sonst noch hätten, verzichten.
Walten wir mal den Blick ein bisschen und schauen mal international. Wie sieht denn das eigentlich aus? Kann diese Entscheidung jetzt eine Strahlkraft entwickeln auf andere Länder oder sieht es in anderen Ländern eh schon viel besser aus, Marina?
Es sieht in ein paar anderen Ländern gut aus. Wie gesagt, die Strukturen sind so ein bisschen anders. Also wir sprechen jetzt mal von Prämien bei so großen Turnieren wie einer WM, weil das ist vergleichbar. Mhm. Und da können wir sagen, Norwegen seit 2018 die gleichen Prämien wie Männer. Haben vielleicht einige auch mitbekommen damals. Die Brasilianerinnen und die Engländerinnen seit 2020 auch. So von denen weiß ich es jetzt, Stand jetzt. Es gibt unglaublich viele Fußballverbände auf der Welt. Möglicherweise entgeht mir einer. Aber es ist tatsächlich so, dass es in Deutschland eben noch gar nicht so ist. Da wird dann auch immer darauf verwiesen, dass die Frauen einfach unterschiedlich oder deutlich weniger Geld einspielen als die Männer. Ich sage jetzt einfach mal einen Vergleich. Also bei der WM in Frankreich hätten die Frauen im Falle eines Titels pro Spielerin 75.000 Euro bekommen und die Männer bei einem Titel bei der WM in Russland, hat ja nicht geklappt, 350.000. Also das ist schon ein deutlicher Unterschied.
Die US-Fußballfrauen haben sich erkämpft, dass sie die gleichen Prämien bekommen wie die männlichen Kollegen. Marina Schweizer war das aus dem Deutschlandfunk Sport mit Infos. Vielen lieben Dank dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Noch immer hat das Geschlecht einen riesen Einfluss darauf, wie viel Geld man verdient, wie sehr man mitbestimmen kann, wie viel Macht man zum Beispiel in Unternehmen haben kann. Trotz Fortschritten in den letzten Jahren sind Frauen in vielen Bereichen des Lebens immer noch benachteiligt. Das zeigt jetzt nochmal eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Mintu Tran hat sich die Studie angeschaut. Mintu, was ist denn der Tenor der Studie? Was ist die Hauptaussage?
Also trotz vielen Fortschritten beim Thema Gleichstellung gibt es einfach noch super viel zu tun. Wir sehen schon seit Jahren, dass Frauen zum Beispiel bei den Bildungsabschlüssen viel besser abschneiden als Männer. Das zeigt auch diese Studie. Also Frauen haben häufiger Abitur und Fachhochschulreife als die Männer und umgekehrt haben die Männer häufiger einen Hauptschulabschluss. Aber diese Bildungserfolge, die schlagen sich nicht in den Führungspositionen nieder, sagt die Studienleiterin Yvonne Lott.
Dass Frauen bei der Bildung so aufgeholt haben, übersetzt sich nicht automatisch in die gleichen Erfolge wie Männer beim Arbeitsmarkt, ne, bei den Führungspositionen. Genau. Und ein Grund ist natürlich, dass eben Frauen, das zeigt der Report ja auch, eben gerade in der Familienphase häufig ihre Arbeitszeit reduzieren, um eben die Kinderbetreuung zu stemmen. Und wir wissen aus Studien, dass Teilzeit und Führung sich häufig ausschließen für viele Beschäftigte.
Also die Frauen haben tolle Abschlüsse, erreichen auch häufig die mittleren Führungsebenen noch. Da ist der Anteil von Frauen bei 40%, was ja fast dem Anteil entspricht, den Frauen bei der Beschäftigung insgesamt haben. Aber wenn es um die Spitzenführungsjobs geht, also um die wirkliche Macht, wo es um die Wurst geht sozusagen, da stoßen Frauen oft an eine gläserne Decke.
Auch weil dann Frauen häufiger in Teilzeit gehen, wegen Kinderbetreuung wahrscheinlich. Hat sich da vielleicht dann durch die Pandemie was geändert? Die hat ja viel durcheinander gewirbelt. Da kann man sich doch vorstellen, dass dann die Männer vielleicht auch im Homeoffice und so mehr angepackt haben, oder?
Also es sah kurzzeitig so aus. Am Anfang der Pandemie, also Frühling 2020, da ist der Anteil der Väter, die den Großteil der Kinderbetreuung übernehmen, kurzzeitig von 5% auf 13% gestiegen. Aber dabei ist es leider nicht geblieben. Schon ab Sommer 2020 sind die meisten dieser Paare wieder zu einer, ich sag mal, traditionellen Rollenverteilung zurückgekehrt, was auch Yvonne Lott enttäuscht hat.
eigentlich hätte man ja denken können, die Pandemie ist da ein Gamechanger und kann jetzt auch mal als Möglichkeit genommen werden, da auch was anders zu machen. Das scheint eben nicht so zu sein. Also da merkt man mal, die Strukturen drumherum sind wahrscheinlich einfach noch doch so stark und sozialer Wandel ist einfach in dem Sinne dann nicht so schnell herbeizuführen.
Ja, und diese traditionellen Rollenverteilungen sieht man auch bei vielen anderen Indikatoren, die Studie untersucht hat. Wir haben ja vorher darüber gesprochen. Rate mal, Paulus, wie viele Männer Elternzeit und Elterngeld beantragt haben im Gegensatz zu Frauen.
Ich habe ja schon gesagt, in meinem Umfeld machen das die meisten Väter, aber du hast ja klar gemacht, die Studie sagt was anderes, ne?
Ja, ist auch, was mich so überrascht hat, ne, tatsächlich sind es nur 42%, also nicht mal die Hälfte der Männer. Und viele von ihnen teilen sich diese Elternzeitmonate auch nicht 50-50 mit ihrer Partnerin auf, sondern die meisten nehmen nur die zwei sogenannten Vätermonate. Aber der Anteil der Männer, die Elternzeit überhaupt nehmen, der steigt seit 2008 stetig an, sagt Yvonne Lott.
Aber sicherlich muss man einfach sagen, dass seit der Reform des Elterngeldes und der Elternzeit 2007, wo eben diese Partnermonate eingeführt wurden, der Anteil von den Vätern, die eben jetzt auch Elternzeit nehmen, rasant gestiegen ist. Und ich habe das auch mal präsentiert auf einer Konferenz und war so, naja, gerade mal so ein Drittel war das damals der Väter, die die Elternzeit in Anspruch nehmen und das ist ja nicht so gut. Und da kam dann eine kanadische Forscherin hinterher zu mir und meinte so, Mensch, das ist doch schon total super. Also wir wären froh, wenn wir diesen Anteil hätten.
Also Yvonne Lotz sagt auch jetzt mal ganz langsam, bis solche Reformen wie das Elterngeld auch greifen. Tief greifen muss man auch einfach eine Zeit abwarten.
Also wir machen Fortschritte in Sachen Gleichstellung, aber langsame. Wo sehen denn die ForscherInnen noch Verbesserungsbedarf, um die Gleichstellung weiter voranzutreiben, um da besser, schneller zu werden?
Ja, erstens, dass es eine gute Kinderbetreuung gibt. Also vor allem jetzt in der Pandemie hat man gesehen, dass es eben nicht funktioniert, dass Paare ihre Kinder irgendwie nebenbei im Homeoffice betreuen. Und ein weiterer Punkt ist, dass die Politik hier in Deutschland laut Lott widersprüchlich ist. Also es gäbe zwar einerseits Elterngeld und Elternzeit, aber auf der anderen Seite gäbe es eben sowas wie das Ehegattensplitting, wo steuerlich belohnt wird, wenn in einer Ehe oder einer Lebenspartnerschaft eine Person deutlich weniger verdient als die andere, weswegen Frauen nach der Babypause entweder gar nicht oder nur zum Beispiel in Minijobs auf den Arbeitsmarkt zurückkehren. Deswegen habe Deutschland einfach im internationalen Vergleich zum Beispiel beim Gender Pay Gap relativ schlecht abgeschnitten, sagt Lott.
Die Hans-Böckler-Stiftung hat sich mit dem Thema Gleichstellung befasst und zwar sehr, sehr umfassend. Fazit, da ist noch viel zu tun. Infos waren das von Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Markus Söder will frischen Wind. Das Kabinett der Landesregierung in Bayern hat er umgebaut. Neue Mitglieder, neue MinisterInnen, damit vorangeht. Neue Teammitglieder, die alte ersetzen. Sowas gibt es ja nicht nur in der Politik, das gibt es auch in jedem stinknormalen Job. Unser Reporter Timo Nikolas hat sich mal gefragt, was bringt es eigentlich?
Meine Chefin will was ändern. Irgendwie hat sie das Gefühl, es braucht neue Impulse, einen neuen Drive. Und deshalb soll das Team umstrukturiert werden, umgebaut werden. Neue MitarbeiterInnen kommen dazu, alte gehen. Das soll einen Blick von außen reinbringen, sagt sie, damit wir mal wieder über den Tellerrand hinausschauen. Das ist jetzt fiktiv, aber so eine Situation gibt es ja häufig im Job, ja? Alle paar Jahre wird irgendwas umstrukturiert. Aber ist das dann nicht einfach so Management, bla bla? Oder kann das einem Team tatsächlich helfen, wenn Personen ausgetauscht werden? Tabea Scheel ist Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Flensburg und sieht das differenziert.
Es gibt ja sozusagen einmal die Tendenz, dass wir Menschen uns nicht so gerne verändern, weil Veränderungen kosten immer in irgendeiner Form Ressourcen. Und dann gibt es ja auch sozusagen dieses Never Change a Winning Team. Also wenn ich gerade das Gefühl habe, es läuft wahnsinnig rund, werde ich wahrscheinlich nicht anfangen, im Team Dinge rumzuschrauben oder auszubauen.
Wenn es gut läuft, sollte ein Team eher bleiben, wie es ist. Aber wenn es nicht mehr so gut läuft, dann sollte durchaus etwas getan werden. Und das heißt häufig, ein paar müssen gehen, ein paar kommen neu hinzu.
Also in der Regel ist es angezeigt, ein Team anders aufzustellen oder umzubauen, wenn ich neue Perspektiven brauche, wenn ich das Gefühl habe, meine Arbeitsfähigkeit leidet und ich will die gerne verbessern.
Das kann sein, weil bei einer Firma die Quartalszahlen nicht passen, bei einer Sendung die Einschaltquoten oder irgendwelche anderen Parameter. Es kann aber auch sein, dass sowas notwendig wird, weil wir uns im Team alle zu gut kennen, zu sehr gern haben.
Manchmal ist es so, wenn man sehr lange zusammenarbeitet, dann entsteht ein sehr wichtiges Vertrauen. Das brauchen wir, um zusammenzuarbeiten. Aber man kennt sich dann unter Umständen auch schon sehr gut und weiß vielleicht, was die anderen nicht hören wollen, was den anderen nicht so in den Kram passt. Und vielleicht denkt man inzwischen auch sehr ähnlich, weil man die ganze Zeit sich selbst in der Gruppe bestätigt. Und dann ist es wirklich angezeigt, eben was zu verändern.
Für uns MitarbeiterInnen bedeutet so ein Umbruch häufig Unsicherheit, Verärgerung, Verständnislosigkeit. Denn manche dürfen bleiben, andere müssen gehen. Und neue kommen dann dafür dazu. Das Team setzt sich neu zusammen. Damit sowas dann nicht nach hinten losgeht, braucht es, vereinfacht gesagt, gute ChefInnen.
Ich muss ganz dringend den Menschen, die ich dann entlasse oder versetze, danken. Also Wertschätzung ist ein ganz großes Thema. Das gucken sich nämlich die an, die zurückbleiben, und es gucken sich auch die an, die neu kommen. Wie ist hier das Klima und wie austauschbar bin ich? Also es macht großen Sinn, wirklich die Emotionen einmal auch zu berücksichtigen, die dabei entstehen.
Und die können natürlich stark sein, diese Emotionen, vor allem wenn man eben gerne in dem bisherigen Team gearbeitet hat. Aber wie können wir dann damit klarkommen?
Also das Erste ist sehr schwierig, aber vielleicht am wichtigsten, dass man jetzt diese Teamveränderung nicht persönlich nimmt. Also es muss jetzt nicht an einem selber gelegen haben. Es kann auch sein, dass ich Nächster bin und trotzdem liegt es nicht an mir, sondern wirklich an der Aufgabe, die wir als Team haben.
Das fällt natürlich schwer, wenn man deswegen versetzt wird oder sogar entlassen. Aber auch die, die bleiben dürfen, haben damit zu kämpfen.
Also es gibt natürlich die Tendenz, dass die Mitglieder, die noch da sind von dem Team, so eine Art Survivor-Syndrom haben. Also dass die tatsächlich erstens Angst haben, selber die Nächsten zu sein. Zweitens auch ganz schön leiden, weil sie ja gerade einen Verlust an Teamkollegen hingenommen haben.
Und da kommt es auf die ChefInnen an. Wie sie es schaffen, zu vermitteln zwischen den neuen Gruppenmitgliedern und den alten, sagt die Psychologin Tabea Scheel. Und auch ein wenig auf uns selbst.
Wenn ich Teil des Teams bin, sollte ich mich mal hinterfragen, was ist mein eigener Beitrag? Habe ich noch neue Perspektiven? Was kann ich jetzt dazu beitragen, dass die Sachen hier rund laufen?
Denn wenn es rund läuft, dann ist die Chance hoch, dass die nächste Umstrukturierung erstmal ausbleibt. Und dass das Winning Team, das dann nun neu entstanden ist, auf absehbare Zeit eben nicht verändert wird.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.